ob das bei den Bundestagswahlen auch irgendwann mal geändert wird, dass 16- und 17-Jährige mitwählen können. Ich kann mir das vorstellen, dass das irgendwann passiert. Ich sag mal, absehbar ist das für mich jetzt aktuell noch nicht, dass sich das ändert. Die AfD hat es einfach sehr schnell verstanden, diese Werkzeuge, wenn ich es jetzt mal so nenne, für sich da zu nutzen, um an junge, aber auch etwas ältere Wähler ranzukommen. Die anderen, die haben das schlichtweg verpennt. Eine gute Grundregel ist, je sensationeller das aufbereitet ist und je reißerischer das aufbereitet ist und je unglaublicher das ist, was einem da präsentiert wird, desto mehr muss man vielleicht vorsichtig sein und nochmal eine zweite oder dritte Quelle kontaktieren.
Erstmals darf in diesem Jahr bei den Europawahlen schon mit 16 gewählt werden. Aber sind die Jugendlichen überhaupt schon reif genug? Und welchen Einfluss haben die neuen jungen Wählerinnen und Wähler womöglich auf das Wahlergebnis? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns heute in unserem Wahllokal. Mein Name ist Anna Petersen.
Und auch wenn ich nicht mehr ganz 16 bin, Stefan W. Westphal und ich bin auch heute dabei. Und damit herzlich willkommen in unserem Wahllokal und die Anna und ich, wir diskutieren das Thema natürlich nicht alleine. Wir haben uns einen Gast eingeladen. Das ist heute Jan Schumann. Er ist unser Landeskorrespondent für die Mitteldeutsche Zeitung. Hallo Jan.
Hallo.
Ja, auch du bist nicht mehr ganz 16. Ich hoffe, ich habe das jetzt, trete da jetzt in keinen Fettnapf bei dir. Ne, trotzdem hast du dir dieses Thema Wählen ab 16, was bedeutet das Ganze, ein bisschen drauf geschafft. Ja. Und ja, die Europawahl ist ja dieses Mal die Premiere. Kommunal ist ja schon ein bisschen länger ab 16. Ja. Was ist denn eigentlich der Grund dahinter? Warum darf man dieses Mal ab 16 wählen?
Der Grund dafür ist, dass der Bundestag sich so entschieden hat, dass die Europawahl jetzt für 16- und 17-Jährige in Deutschland geöffnet wird. Da gab es vor 2 Jahren, glaube ich, eine Entscheidung im Bundestag. Da hat die Mehrheit damals aus SPD, Grünen und FDP sich so entschieden. Seitdem ist das Gesetzeslage in Deutschland sozusagen und deshalb dürfen jetzt im Juni auch die 16- und 17-Jährigen das erste Mal bei der Europawahl wählen. Damit ergibt sich eine Situation, die sich nicht auf den ersten Blick irgendwie erklärt. Bei den Kommunalwahlen können 16-Jährige wählen, schon seit längerem, du hast es gesagt, jetzt auch bei den Europawahlen. Bundestagswahlen dürfen 16- und 17-Jährige noch nicht teilnehmen. Da ist es nicht geändert worden, da muss man 18 sein. Und in den Bundesländern ist es so, dass völlig unterschiedliche Regelungen gelten. Also in Sachsen-Anhalt muss man 18 sein. Ich glaube, in Bundesländern wie Hamburg und Bremen, da reicht es, wenn man 16 ist. Also erklärt sich nicht auf den ersten Blick, aber bei der Europawahl ist es jetzt auf jeden Fall erstmal so.
Der berühmte föderale Flickenteppich, den wir in Deutschland ja so gut kennen. Ja. Aber sind wir damit denn, dass die 16-Jährigen jetzt die Europawahl mit bestreiten dürfen, so die absoluten Vorreiter für die Jugend in Europa? Oder sind wir diejenigen, die sozusagen als Letzte gesagt haben, ja gut, dann bei uns auch?
Man könnte vielleicht Vorreiter sagen, absolut, das vielleicht nicht. Soweit ich das jetzt recherchiert habe, ist es glaube ich so, dass in Staaten wie Österreich und Malta auch schon das Wählen mit 16 mit der Europawahl erlaubt ist. Und auch in Griechenland, wenn ich da richtig informiert bin. Aber es ist auf keinesfalls so, dass es überall erlaubt ist. Also Deutschland ist da schon eines der Länder, was da sehr, sehr weit ist, wenn man da sozusagen positiv sehen möchte. Also das ist in vielen anderen Staaten nicht so.
Was verspricht man sich davon?
Also die Parteien, die das jetzt durchgesetzt haben im Bundestag, die sagen, die Stimme der Jugend soll nicht nur bei Demonstrationen gehört werden, sondern auch im Europaparlament gehört werden, beziehungsweise bei den Wahlen sozusagen einen Einfluss haben. Das klingt jetzt in der Begründung erstmal so, dass man vor allem auf Demos guckt, die es in den letzten Jahren gab. Also diese Demonstration, das ist jetzt nicht eine Zusammenfassung von mir, sondern das war tatsächlich eine Begründung. Da gab es viele Klimademos. Zum Beispiel, das waren die großen Demos, die es in den letzten Jahren gab. Also da guckt man irgendwie auf eine politisch interessierte Jugend, die sich auch informiert, die auch politische Ziele formuliert hat. Die sollen also nicht nur mitlaufen dürfen, sondern auch schon entscheiden dürfen, wenn sie 16 sind.
Die Bundestagspräsidentin hat ja jüngst den Vorschlag gemacht, das Wahlalter auch für die Landtags- und Bundestagswahlen auf 16 abzusenken. Wird darüber jetzt auf dem politischen Parkett noch viel diskutiert oder herrscht da inzwischen Einigkeit?
Nee, Einigkeit herrscht da nicht. Da wird schon drüber diskutiert. Das ist im Grunde, kann man glaube ich sagen, seit vielen Jahren so eine Diskussion, die irgendwie so unterschwellig ständig läuft eigentlich. Da steht nicht ständig was in der Zeitung, aber da gibt es schon unterschiedliche Meinungen, je nachdem, wie man fragt in den Parteien. Also man kann, glaube ich, grundsätzlich sagen, CDU-Politiker, in Teilen auch FDP-Politiker, die sind da eher kritisch. Die sagen, es gibt ein Volljährigkeitsalter in Deutschland. Also wer einen Handyvertrag noch nicht ohne seine Eltern unterschreiben darf, mit 16 oder 17, der soll nicht wählen dürfen. Die sagen also, 18 ist das richtige Wahlalter. Und dann gibt es Parteien wie die SPD, wie die Grünen, wie auch die Linken, die eher sagen, mit 16 ist man reif genug, da sollen die Leute auch wählen dürfen.
Aber ist das nicht auch ein bisschen so eine Diskussion wie mit der Zeitumstellung? Sie taucht dann immer mal auf, wenn es soweit ist, und dann versinkt sie lange, lange Zeit, bis es ja, das nächste Mal
das
kommt.
Das ist ja auch so eine Sache, wenn man Politiker ist oder wenn man irgendwo in einer Partei ist. Ich denke, das ist ein Thema, da legt man sich fest irgendwann, wie man das selber sieht, auch als Bundestagsabgeordneter, der das auch beeinflussen kann, da legt man sich fest und dann hat man diese Meinung über Jahre, über Jahrzehnte vielleicht sogar. Und je nachdem, wie die Mehrheiten sich im Bundestag dann ändern. Also jetzt war es ja so, dass SPD, Grüne, FDP diese Mehrheit hatten. Die hatten jetzt die Möglichkeit, das zu ändern. Und so kam das jetzt. Ob das bei den Bundestagswahlen auch irgendwann mal geändert wird, dass 16- und 17-Jährige mitwählen können. Ich kann mir das vorstellen, dass das irgendwann passiert. Ich sag mal, absehbar ist das für mich jetzt aktuell noch nicht, dass sich das ändert. Ich würde es aber nicht ausschließen, dass es irgendwann mal soweit ist.
Was glaubst du, wer profitiert am Ende von dieser Senkung des Wahlalters?
Also da kann ich mir ein paar Gruppen vorstellen. Ich habe die Klimademos ja schon angesprochen. Also die Jugendlichen, die da aktiv waren, die sich, ich sag mal, ideologisch oder weltanschaulich bei der letzten Generation sehen zum Beispiel oder bei Fridays for Future schon seit vielen Jahren sehen oder vielleicht allgemein einfach sagen, das ist so ein wichtiges Thema, die großen Parteien, CDU, SPD, die verpassen dieses Thema. Da kann ich mir schon vorstellen, dass, sagen wir mal, solche Parteien, dass die davon profitieren. Also die Grünen zum Beispiel oder die letzte Generation, die tritt ja jetzt erstmals auch bei den Europawahlen an. Das ist seit ein paar Tagen klar, ist auch interessant. Das ist so eine Straßenbewegung im wahrsten Sinne des Wortes jetzt ins Europaparlament schaffen könnte. Also dass die ein paar Stimmen aus diesen Gruppen kriegen, kann ich mir schon vorstellen. Dann gibt's eine Partei auf dem anderen Ende des politischen Spektrums, die AfD, in Teilen rechtsextremen, die sehr stark ist, was die sozialen Netzwerke angeht. Also TikTok, Facebook, okay, ist bei den Jungen nicht ganz so angesagt, aber Instagram vielleicht noch, da ist die AfD sehr stark und das spricht nun auch die 16- und 17-Jährigen an. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die AfD da irgendwie in Teilen davon profitiert. Man muss aber vielleicht unterm Strich auch sagen, realistisch bleiben, das betrifft in Deutschland ungefähr 1,4 Millionen potenzielle Wähler jetzt, diese Änderung. Das sind so 2% derer, die da wählen können bei der Europawahl. Also das ist nicht irrelevant, aber es ist jetzt auch nicht die Riesenmasse, die da jetzt dazu kommt, zumal ja auch wahrscheinlich gar nicht jeder wählen wird.
Da kommen wir gleich nochmal zu, aber ich sag mal zum Beispiel TikTok und Instagram haben ja jetzt gewisse Parteien, du hast gerade die AfD genannt, ja nicht gepachtet, das haben die anderen doch einfach schlichtweg verpennt.
So ist das, ja, das ist, also das schließt sich an, das ist ja nochmal ein eigenes Thema sozusagen, soziale Netzwerke und Parteien, aber das ist völlig richtig, also theoretisch, ob jetzt wenn die Grünen jetzt Gas geben vor der Europawahl, ob die das jetzt noch schaffen, diesen Abstand einzuholen, das glaube ich jetzt nicht. Für die kommenden Jahre ist das auf jeden Fall so. Also die AfD hat es einfach sehr schnell verstanden, diese Werkzeuge, wenn ich es jetzt mal so nenne, für sich da zu nutzen, um an junge, aber auch etwas ältere Wähler ranzukommen. Die anderen, die haben das schlichtweg verpennt. Das ist auch übrigens nicht nur bei TikTok so, da ist es jetzt am allerdeutlichsten. Bei YouTube ist das genauso. Und bei YouTube, da reden wir jetzt über Nutzer, die nicht nur 16, 17 sind, die auch ein etwas älteres Alter vielleicht haben. Bei Facebook ist es auch so. Das betrifft jetzt dann sozusagen die Generation 40 plus. Auch ein paar Jüngere vielleicht noch. Ja, klar. Also kann man die Diagnose auf jeden Fall stellen, dass die anderen das verpennt haben.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, es sind rund 2% der Wählerschaft. Warum wird dann um diese Position wie Wählen ab 16 eigentlich so eine, ich nenne es mal auf gut Sachsen-Anhalt, so eine Brühe gemacht?
Ich würde sagen, weil der Kreis derer, die das interessiert, noch größer ist als die 16- und 17-Jährigen. Ich kann ja sogar jetzt mit meinen 35 Jahren sagen, ja, das ist natürlich gerecht, wenn ein 16- und 17-Jähriger, ich sehe das persönlich, das ist meine Meinung, wäre das auch so. Ich finde, da gibt's schon gute Argumente, dass 16- und 17-Jährige wählen dürfen. Ich sehe auch die Gegenargumente, die kann man auch, das ist einfach eine Sache, die kann man so und so entscheiden. Ich zum Beispiel, ich finde das nicht so schlecht, dass die 16- und 17-Jährigen da eine Stimme abgeben können. Zumal die Frage, die sich ja anschließt, sind Leute reif genug in diesem Alter, die im Grunde ja in anderen Fällen schon beantwortet wurden. Wir haben drüber gesprochen, bei Kommunalwahlen ist die Frage mit Ja beantwortet wurden. In anderen Bundesländern ist die Frage auch mit Ja beantwortet. Da dürfen 16- und 17-Jährige wählen. Also im Grunde ist das eine Sache, die nicht nur diese paar Millionen jetzt betrifft, sondern auch die, die einfach sagen, Deutschland soll eine gerechte Demokratie sein. Und da kann ich dann auch zu dem Schluss kommen, dann ist es gerechter, wenn 16- und 17-Jährige mitwählen.
Aber ist es denn nicht völlig inkonsequent, dass sich 16-Jährige noch nicht wählen lassen dürfen?
Ja. Da kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist. Das wäre jetzt sozusagen auch ein Argument, was von den Gegnern auf jeden Fall käme. Da kann man jetzt zu verschiedenen Lösungen kommen, wenn man das auf eine logische Linie irgendwie bringen will. Da könnte man sagen, ja, okay, dann sollen auch 16-Jährige gewählt werden dürfen. Oder man sagt einfach, es ist ja was anderes, wenn ich sage, ich möchte, dass Politik so und so gemacht wird. Also ich wähle mit 16 oder 17, so wie ich es mir vorstelle. Oder ich stelle mich selber auf, um dann selber diese Verantwortung zu tragen. Da könnte man ja sagen, das sind zwei verschiedene Sachen. Somit ist das vielleicht sogar dann doch logisch irgendwie, wie es jetzt gemacht wird. Aber klar, das ist eine Sache, da gibt es kein richtig und falsch. Das kann man so und so entscheiden. Manchmal ist das so im Leben, da kann man sich verschiedene Lösungen für so ein Problem vorstellen.
Du hast ja eben schon mal den Einfluss von Social Media angesprochen, insbesondere YouTube auch auf die jugendlichen Erstwählerinnen und Wähler. Und da kam mir sofort dieser Gedanke an diesen Rezo-Effekt. Wir erinnern uns an 2019, das viel besprochene Video Zerstörung der CDU, das plötzlich aufploppte und ich weiß nicht, wie viele Millionen Klicks generierte. Ja. Wenn wir jetzt wieder so ein Video hätten, meinst du, dass es doch nochmal einen größeren Effekt auch hätte vor dem Hintergrund des neuen Wahlalters auch auf das Wahlergebnis?
Ich kann mir vorstellen, dass es solche Effekte in Zukunft wieder geben könnte, auch jetzt vielleicht sogar vor der Wahl. Wie stark das dann wirkt, das ist ein kleines bisschen Glaskugel. Das konnte man ja sogar damals bei dem Fall Rezo auch nicht so richtig irgendwie mit Zahlen belegen. Was man sagen konnte ist, das ist Wahnsinn, dass das schon 5 Jahre her ist. Man denkt irgendwie, es ist gestern gewesen. Das war auch so, dass kurz vor der Europawahl dieses Video irgendwann öffentlich wurde. Viele Leute, die irgendwie sich für die Wahl interessiert haben, wussten gar nicht so richtig, wer ist dieser Rezo überhaupt. Das waren die Jungen. Und das ist bis zum Wahltag 10 Millionen Mal geguckt worden. Und das ZDF hat damals, als die Wahlergebnisse da waren, die Grünen relativ stark abgeschnitten haben, die SPD und die CDU nicht so stark abgeschnitten haben. Das ZDF sprach damals von einem Rezo-Effekt. Kann man sicherlich so sehen. Und die AfD, aber auch andere politische Kräfte, zeigen ja mit ihrer Stärke in den sozialen Netzwerken, dass da eine Kampagnenfähigkeit besteht. Und das Interessante bei Rezo, nur dieser eine Gedanke noch, das Interessante bei Rezo war ja, dass der nicht mal einem bestimmten Lager zugehörig war, sondern das im Grunde als Privatmann gemacht hat. Und als Influencer mit seiner Power sozusagen, Millionen Nutzer, die sich das irgendwie angeguckt haben und fanden, ja, der hat doch recht, das geschafft hat, eine dermaßen große Welle loszutreten. Also auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass diese Effekte möglicherweise sogar noch stärker kommen könnten, wenn sich da so eine gewisse Dynamik irgendwie entwickelt.
Und die CDU, meinst du, sie hätten es retten können, wenn sie die Antwort von Philipp Amthor veröffentlicht hätten?
Fraglich. Da ist ja nicht so viel bekannt dazu. Das war ja ein Video, wenn man es richtig liest jetzt, das damals aufgenommen worden ist, was aber nicht veröffentlicht worden ist, wo es ja dann sicherlich auch ein paar Gründe dafür gab. Der Anfang sollte ja sein, dass Philipp Amthor, der Bundestagsabgeordnete, den viele kennen werden, in die Kamera guckt und sagt, Rezo, du alter Zerstörer. Es kam ja dann nicht zur Veröffentlichung, ob sie das noch hätten retten können, ich weiß es nicht. Das war auch eines dieser Probleme, dass die etablierte Politik, wenn man diesen Begriff, ich finde ihn gar nicht so gut, aber wenn man den jetzt mal benutzen möchte, dass die gar nicht darauf vorbereitet war, dass jemand, der so die Jugend anspricht, dass der da so eine publizistische Macht da entwickelt. Und der Effekt bei Rezo war ja auch, dass nicht nur viele Millionen das geguckt haben, sondern dass plötzlich auch etablierte Medien wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung und alle anderen Zeitungen.
NZ nicht vergessen.
YouTube angemacht haben und gemerkt haben, was ist das hier für eine Welle, die hier durchs Land rollt, ohne dass da etablierte Medien irgendwie irgendwas dazu getan haben. Ob die CDU das hat damals auch Glaskugel. Die hat es damals besonders hart getroffen, weil die da einfach angegriffen worden sind in diesem Video.
Aber ich glaube, wenn man dann als etablierte Partei, du hast gesagt, du hast recht, das ist eigentlich, was ist etabliert, was ist nicht etabliert, da kann man noch 5 Folgen Podcast extra dafür aufnehmen. Aber es wird oft dann halt auch peinlich. Ne, wenn dann so Menschen, die jetzt nicht in dieser Welt leben, die das jetzt nicht in Anführungsstrichen auf der TikTok Academy waren oder auf der YouTube Academy, dann da einfach versuchen, eine Antwort zu machen. Das ist meistens dann etwas, lass es uns positiv ausdrücken, etwas hölzern.
Man hat damals gesehen, dass das eine Generationenfrage war. Ja. Rezo hat zu seinesgleichen geredet in der Sprache, die da benutzt wird. Und wenn man das versucht als Bundestagsabgeordneter, das funktioniert nicht. Also das ist nicht authentisch, um den Begriff dann einfach zu nehmen. Und die haben sich da sehr schwer getan. Die CDU, das ist es ja. Die CDU, die spricht ihr Klientel an. Die machen das auf diesen Wegen über die traditionellen Medien vor allem. Und die Jungen, die informieren sich einfach anders. Und deswegen wird das auch ein interessanter Faktor, wie sich das jetzt mit den 16- und 17-Jährigen bei der Europawahl entwickelt.
Angenommen, ich hätte jetzt einen 16-Jährigen zu Hause sitzen und der soll das erste Mal wählen gehen. Was kann ich dem raten? Wo informiert er sich da klug und gut und umfangreich, um bei der Europawahl eine weise Entscheidung zu treffen?
Gute Frage. Der kann Mitteldeutsche Zeitung lesen.
Und Volksschule. Das ist natürlich die erste Wahl in Sachsen-Anhalt. Wo wollt ihr es sonst hernehmen?
Nein. Ansonsten würde ich dem raten, dass der guckt, wo er seine Informationen herbekommt und dass das seriöse Medien sind. Mir wäre das jetzt nicht so wichtig, dass das gedrucktes Papier ist. Ich würde eher sagen, guck, dass das eine seriöse Quellenbasis ist. Also wenn du einen Nachrichtentext liest, worauf beziehen die sich? Haben die mit den Leuten gesprochen, um die es geht? Haben die Behördeninformationen, die man möglicherweise auch nachprüfen kann? Haben die andere nachprüfbare Quellen? Und dann kommt man schnell dazu, dass man dann bei den traditionellen Medien landet. Wenn ich traditionell meine, meine ich sowas wie zum Beispiel Spiegel Online, die Regionalzeitung, die große bundesweit gelesene Zeitung. Da kann ich mich auch bei YouTubern informieren, das ist nicht verboten, aber da muss ich dann eben so kritisch gucken, auf was bezieht der sich, was erzählt der mir, ist das auch plausibel, was mir da erzählt wird. Und ich glaube einfach, ein guter Ratgeber ist oder eine gute Grundregel ist, je sensationeller das aufbereitet ist und je reißerischer das aufbereitet ist und je unglaublicher das ist, was einem da präsentiert wird, desto mehr muss man vielleicht vorsichtig sein und nochmal eine zweite oder dritte Quelle kontaktieren. Ich kann mir übrigens vielleicht als letzten Satz noch auch vorstellen, dass auch in den Schulen da schon sehr genau hingeschaut wird, von dem, was ich ab und zu mal mitbekomme, auch an meinen eigenen Recherchen ist, dass sich die Lehrer in den Schulklassen durchaus damit beschäftigen, was ist da für ein Medienkonsum angesagt. Und da ist viel Verantwortung bei den Lehrern, da ist auch viel Verantwortung bei den Eltern. Aber ich glaube, man kann sich da auch zu einem gewissen Grad drauf verlassen, dass da in den Schulen auch hingeguckt wird. Vielleicht ein Beispiel, was wir hatten ja damals 2019 beim Anschlag von Halle, hatten wir damals auch einen Podcast in der Mitteldeutschen Zeitung dazu aufgenommen. Was ist da passiert an dem Tag? Wie muss man das einordnen? Was steht politisch dahinter? Große Fragen um ein großes Thema, was die Stadt wirklich traumatisiert hat. Und wir wissen, dass die Lehrer sich damals in den Schulen sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Die haben unter anderem auch diesen Podcast damals empfohlen. Und da wird schon, glaube ich, in großen Teilen gute Arbeit auch an den Schulen gemacht. Das ist auch wichtig, das ist auch notwendig.
Und am Ende Tipp für die Eltern, das gute alte Familiengespräch beim Abendessen darf gerne auch mal politisch werden, aber bitte immer die Fakten hinterfragen.
Ja. Was wir bitte nicht machen, ist bei der Briefwahl die Hand führen. Das hat man, also das sollte man dann auch nicht tun. Jan, erstmal herzlichen Dank für diesen schnellen Einblick in das Thema Wählen ab 16 pro Contra. Ich glaube, da kann man stundenlang drüber diskutieren. Das ist ja auch teilweise so ein bisschen so eine Stammtischdebatte, die da draus wird. Aber vielen Dank für diese Fakten, die du uns heute hier mitgebracht hast.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, Jan.
Ja, bei uns geht's weiter am 13.05. Da ist der nächste Kollege zu Gast, Dirk Skripczak, und wir schauen mal auf die aktuelle Situation der Kommunalwahl in Halle und rundherum, also in Halle und Merseburg, in der Region Halle-Saale-Kreis, und ja, gucken mal, wie da der aktuelle Stand ist.
Oh ja, wir sind schon sehr gespannt, und wenn Sie es auch sind, dann schalten Sie einfach gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal.